Ja, herzlich willkommen von der DEMEA 2025 live. Wir sitzen hier in einem schönen, leicht gedämmten Würfel. Na, Stefan ist bei mir vom Podcast Marktplatz Gesundheitswesen und wir haben einen ersten Gast da, eine erste Gästin da, die liebe Pari. Hallo, willkommen in unserem Podcast im gemeinsamen Projekt mit Stefan und Alfred.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, herzlich willkommen, freue mich auf das Gespräch und würde sagen, wir legen gerade los.
Ja, Pari. Wir sagen immer Pari zu dir, aber stell dich doch einfach mal vor, dass draußen jeder weiß, wer hier sitzt, was du machst, wo du herkommst. Und vielleicht ganz wichtige Botschaft, das hatte ich jetzt in anderthalb Jahren Podcast noch nie. Stefan weiß ich nicht, aber Pari hat heute Geburtstag, also von dem her herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ja, umso größer die Ehre für uns, dass du heute hier bist und die Zeit uns schenkst und Einblicke gibst. Genau. Stell dich einfach mal kurz vor und vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen, wo du herkommst.
Okay. Also, ich heiße mit ganzem Namen Parinaz Yavazadeh. Ich komme aus Stuttgart und ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Und ja, ursprünglich komme ich aus Heidelberg. Ganz ursprünglich komme ich aus dem Iran, bin gebürtige Iranerin. Und ja, und meine berufliche Karriere habe ich tatsächlich in Stuttgart begonnen.
Okay, und jetzt bist du hier als Gründerin, Founderin, neben dass du Kardiologin bist, von Cardiocura. Um
genau.
Das geht es heute.
Richtig.
Nimm uns doch mal mit, wie ist das Ganze entstanden? Wie kam es dazu, sich ja selbstständig zu machen, nicht? Aber Startup-Gründerin zu werden?
Ja, gerne. Also ich war ja letztes Mal hier zum ersten Mal auf der DEMEA und war vollkommen lost und wusste gar nicht, was hier passiert. Hab die Menschen nicht wirklich verstanden, die ganzen Abkürzungen nicht. Aber ich hatte eine Vision. Die Vision war, ich wollte die Online-Kardiologie in Deutschland etablieren. Letztes Jahr, genau um diese Zeit, ist diese Idee entstanden und ich wollte schon immer in die Selbstständigkeit und ich habe Möglichkeiten gesucht zu schauen, wie kann ich als Kardiologin online den Patientinnen eine Alternative anbieten, nämlich eine Alternative zu 3 bis 9 Monaten Wartezeit in der Praxis. Habe aber selber das nicht gefunden. Deshalb dachte ich mir, ich mache das jetzt selber und demnach habe ich dann die Hybridpraxis Cardiocura gegründet, wo ich eine Vor-Ort-Sprechstunde mit einer Online-Sprechstunde kombiniere. Weil ich der Meinung bin, dass man mindestens ein Drittel der Patientinnen damit abdecken kann und ihnen so eine schnelle und flexible Lösung anbieten kann. Denn wir haben sehr viele Daten, die wir auswerten können, wofür die Patienten nicht in die Praxis kommen müssen.
Ja, ich kann mich noch relativ gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben in Stuttgart vor über einem Jahr mit der Idee dahinter. Und dann haben wir uns hier auch in Berlin ja wieder getroffen auf der DEMEA. Aber vielleicht da nochmal die Frage, weil du das gerade gesagt hast. Und das ist ja nicht so häufig. Wie kommt man jetzt als Ärztin, und du warst ja oder bist ja als Ärztin tätig, ne? Wie kommt man dann dazu zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt gründen? War es jetzt wirklich nur dieser Pain, den du gesehen hast? Oder ist es auch so ein bisschen deine innere Motivation, dass du sagst, für mich selber, also gibt es ja irgendwo so einen Antrieb, so einen besonderen Punkt?
Definitiv. Also zum einen möchte ich ein Problem lösen und mein Traum war es immer zu gründen, weil ich etwas bewegen möchte, weil ich etwas realisieren möchte. Aber ganz wichtig in Kombination damit, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu bieten. Und ich wollte auf jeden Fall, dass auch was mit der Medizin zu tun hat, weil das ist meine Leidenschaft. Und dann hat sich sozusagen so diese Idee ergeben aus dem Pain, den ich von den Patienten tagtäglich mitbekommen habe. Und ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass wir 2025, damals 24, keine Lösung dafür haben. Und ja, wenn es nicht gibt, dann mache ich das selber. Also das war meine Motivation.
Und jetzt braucht es ja für diesen Schritt ein paar andere Skills. Also wenn du Kardiologin bist, es braucht das Unternehmertum, es braucht ganz viel Know-how zu ganz vielen Themen. Wissen wir beide auch selber, Matthias. Wie holst du dir das Wissen? Oder hast du da keinen Respekt davor gehabt und denkst, okay, da kommen Themen auf mich zu, die vielleicht auch nicht in meiner Kompetenz liegen, in meinem Interesse, aber ich muss mich drum kümmern. Was ist das so für ein Gefühl? Wie bist du da rangegangen dann?
Ja, das war, ich kam mir vor, also ich hatte 12 Jahre Ausbildung hinter mir und kam mir vor wie eine Grundschülerin. Wirklich. Also ich hatte von nichts eine Ahnung und dachte mir, okay, wie mache ich das jetzt? Wie ich das gemacht habe, ist, ich habe mir ganz viele Beratungsstellen gesucht, bei der IHK, bei Gründerberatungszentren sozusagen. Da gibt es ja ganz viel zum Glück. Und dann gibt es auch so ein Gründerinnenzentrum in Mannheim, also in der Nähe von Stuttgart. Die haben mir da viel geholfen. Ich habe dann quasi einen Businessplan erstellt, erstmal sozusagen meine Geschäftsidee dann verfeinert, dann den Finanzteil erstellt, das Ganze gebootstrapped sozusagen und bin auf Banken zugegangen und habe sie sozusagen überzeugt, so dass im Endeffekt ich tatsächlich da auch die besten Konditionen bekommen konnte, um das Ganze zu finanzieren. Ja, also es war ein Schritt für Schritt. Ich habe dann auch ein Stipendium gehabt, ein Leadership-Programm habe ich bekommen, was 6 Monate ging. Das war ein ganz intensives Coaching gewesen, Mentoring und wo es ganz viel um diese Unternehmensthemen ging, ne? Also Teamaufbau, Kommunikation, Validierung, Geschäftsmodell, das Rechtliche. Ja, und dann gab es noch die regulatorischen Hürden und die technischen Hürden. Also ich wollte ja eigentlich eine Online-Praxis gründen und das hat die Ärztekammer aber mir verweigert. Sie haben gesagt, die Gesetze sind aktuell nicht dafür da, dass wir das tun dürfen. Aber ein Hybridmodell ist möglich. Ja, und dann habe ich eine Kooperationspraxis gesucht und genau, und habe dann tatsächlich mir meine IT-Lösung selbst zusammengebaut aus verschiedenen Komponenten, weil ich wollte auf jeden Fall sicherstellen, dass das Ganze datenschutzkonform ist. Und die Tools, die ich benutze, die benutzt man teilweise eigentlich im Bankwesen.
Ja,
Das heißt,
okay.
auch da war meine Anfrage für Sie sehr, sage ich mal, ja, jetzt nicht so ganz üblich, aber im Endeffekt hat es funktioniert.
Also du hast keinen CTO geholt und gesagt, ich brauche jetzt eine Technik. Also weißt du, ich könnte mir ja vorstellen, dass das der erste Schritt wäre. Würde ich sogar machen, oder? Also,
Nein. Ich
okay.
wollte, ich bin für pragmatische Lösungen. Ich bin der Meinung, auf dem Markt gibt es schon viel. Die müssen wir nutzen und das zusammensetzen. Ich wollte auf jeden Fall nicht das Rad neu erfinden. Und dementsprechend habe ich mir sozusagen Lösungen zusammengesucht, die zusammenpassen und habe sie zusammengewürfelt. Mein Ziel ist es natürlich, daraus eine Lösung zu entwickeln, die pragmatisch ist, gut ist, funktioniert. Und das werde ich auch demnächst angehen. Das mache ich parallel im Hintergrund.
Ja, aber das ist ein spannender Ansatz, weil die meisten gehen ja hin, machen einen Businessplan, also die ganzen Finanzthemen. Das ist ja noch basic für alle. Und dann, wenn es im Healthcare-Bereich, in diesem besonderen Bereich geht, da wird angefangen, ich programmiere, ich hole mir das, ich hole mir denen, die Regulatorik. Du bist ja auf der anderen Seite immer. Ja, du hast ja eine Dienstleistung erbracht, die wurden abgerechnet über Gebührenziffern, fertig. Wie hast du das jetzt geregelt? Wie wird jetzt zum Beispiel gerade die Abrechnung gemacht? Weil du bist ja noch aktuell alleine. Ja, also von dem her erstmal. Chapeau, nach 12 Monaten bis hierher zu kommen. Also die Frage ist, wie weit steht auch deine Lösung? Gibt es die Lösung? Kann man die nutzen? Also du bist schon am Markt. Du hast gar nicht so viel rumexperimentiert wie viele andere, sondern hast du gesagt, machen, umsetzen und dann gucken und dann verfeinern.
Genau so mache ich das tatsächlich. Also offiziell gegründet habe ich im Oktober letzten Jahres und online, also gelauncht mit der Online-Lösung bin ich im Januar. Und das war auch ein Punkt. Ich wollte tatsächlich das Ganze so perfekt wie möglich haben, habe aber zum Glück sehr gute MentorInnen an meiner Seite, die gesagt haben, du musst jetzt raus damit und dann gucken, wie es funktioniert. Und genau dann habe ich das, also genauso habe ich es auch gemacht. Also das ist eine privatärztliche beziehungsweise auf Selbstzahlerbasis, weil es in Deutschland nicht anders geht. Wenn man mit den gesetzlichen Krankenkassen arbeiten möchte, dann muss man einen KV-Sitz haben. Und das bedeutet, man ist auch ortsgebunden und hat einen Versorgungsauftrag vor Ort. Genau, und deshalb ist das jetzt erstmal die Lösung. Und ich habe natürlich, bin ich daran interessiert, mit den gesetzlichen Krankenhaus- und Krankenversicherungen Selektivverträge auch
Also machst du
einzugehen.
Selektivverträge.
Ja, genau, das ist der Plan.
Ja, okay. Wobei das neue Gesetz, was jetzt kommt, soll ja ermöglichen, 30% auch digital zu machen. Spielt dir das noch in die Karten? Oder gehst du wirklich den klassischen Weg Selektivverträge?
Also soweit ich weiß, ist es immer noch gekoppelt an einem KV-Sitz. Und einen KV-Sitz zu erwerben, das passt einfach nicht zu einem Geschäftsmodell, weil ich möchte mit der Zeit immer mehr online die Lösung anbieten, soweit es geht, ja, weil ich da einfach daran glaube, dass gerade die im ländlichen Bereich sind, davon am meisten profitieren werden. Deshalb habe ich mich wirklich dagegen entschieden und denke, dass das mit den Selektivverträgen funktionieren wird.
Jetzt sind wir im Status Selbstzahlerbasis. Hol uns da mal ab. Also, wie beginnt die Journey? Es hat jemand irgendwie Probleme mit dem Herzen? Das Gefühl, kriegt keinen Termin. Google kommt bei dir raus im besten Fall. Ne? Dr. Google sagt Cardiocura und der meldet sich dann bei dir. Und wie ist dann der, wie läuft der Prozess? Gib uns da mal so einen Einblick, wie diese Journey ist, bis du den bei dir in diesem, ich sage jetzt mal, hybriden Modell hast oder dem Online-Modell.
Genau, ist eigentlich ganz einfach. Also sobald der Patient, die Patientin meine Website gefunden hat, Dann kann man einfach auf Termin vereinbaren klicken. Das ist ein Online-Terminierungstool. Dann gibt man da seine Daten ein, eigentlich nur Name und irgendwie eine E-Mail-Adresse. Und danach bekommen die Patientinnen von mir einen Link zugeschickt, wo sie dann ihre Unterlagen hochladen können. Sie müssen sich da nicht irgendwie registrieren oder einloggen oder sonst was. Sie müssen es einfach nur hochladen. Auf der anderen Seite quasi empfange ich das. Und an dem Tag, wo dann die Sprechstunde stattfindet, also Sie können dann quasi den Tag und die Uhrzeit wählen, sind Sie dann online und man kann dann über eine Videosprechstunde spreche ich dann mit den Patientinnen, habe dann die Unterlagen schon vorher gesichtet, habe dann die Anamnese, also das Gespräch mit den Patienten sowie vor Ort auch. Und danach gebe ich meine Einschätzung, was ich denke und was ich glaube. Und dann bekommen die Patienten einen Arztbrief von mir elektronisch zugesandt, sozusagen. Und auch ein Rezept, wenn Sie es benötigen, oder eine Überweisung, je nachdem. Genau. Und ja.
Und diese Unterlagen initial, das sind nicht nur irgendwelche Dokumente, die ich schon habe vom Arzt. Jetzt habe ich da zum Beispiel so einen Schrittzähler. Kann man auch irgendwie, kann ich dir auch Zugriff geben auf diese Daten? Also gibt es noch eine komplementäre Daten dazu? Du sagst, hey, wenn ihr irgendwo eine Smartwatch benutzt oder sonst irgendwelche Gadgets, muss ich auch haben? Oder sagst du, nee, ich will wirklich nur, was effektiv von Medizinern kommt
Ja,
oder Medizinerinnen?
nee, tatsächlich nicht. Also ein Fokus ist sozusagen auch auf den Smartwatch-EKGs, ne? Weil das ist das, was ich in der Praxis auch mache. Es gibt Patientinnen, die haben ab und zu Rhythmusstörungen. Die beste Art, eine Herzrhythmusstörung, die kommt und geht, zu detektieren, ist mit einer Smartwatch. Das sage ich auch meinen Patienten ganz, ganz offen. Ja, weil dann kann man nämlich in dem Moment, wo die Rhythmusstörung auftritt, ein EKG schreiben. Und das ist in einer gewissen Länge. Das ist vorprogrammiert, weil das sind Medizinprodukte sozusagen. Und die dürfen wir auch, laut unserer Leitlinie, dürfen wir die auch auswerten. Das heißt, die schicken mir dann beispielsweise ihr Smartwatch-EKG als PDF, JPEG oder whatever, schicken sie es dann in quasi in diesen Link rein. Und dann schaue ich mir das an. Und mein Ziel ist es natürlich, das Ganze noch weiter auszubauen, indem ich immer mehr Gesundheitsdaten auswerte und auch quasi mit Tools arbeitet, die ich den Patientinnen beispielsweise nach Hause schicken kann, ja, wo sie dann so ein Blutdruckprotokoll machen können, wo ich mir die Herzfrequenzkurven mir anschauen kann und dergleichen. Das ist definitiv in Planung.
Du hast ja gesagt, Selbstzahlerbasis. Journey verstanden.
Ja.
Wo liegen wir da preislich? Ist ja immer für
Ja.
die Endkunden immer so ein Thema. In Deutschland, wir sind ja
Natürlich,
kein
ja.
Selbstzahlermarkt,
Ja.
zu vielen anderen Ländern. Also wo liegen wir da gerade? Also was verlangst du jetzt für den Service?
Also, ich rechne ab nach der Gebührenordnung für Ärzte. Das ist auch das, wozu wir auch verpflichtet sind. Mein Ziel war es, ich möchte den Zugang erleichtern. Das heißt, dementsprechend habe ich die Preisgestaltung so gemacht, dass quasi sich die meisten das leisten können, sodass zum Beispiel so jetzt eine Auswertung vom Smartwatch-EKG plus Videosprechstunde plus allem drum und dran so ungefähr zwischen 50 und 60 Euro ist. Wenn es um eine Zweitmeinung ist, dann ist es ein Tick. Ist es ein Tick mehr, je nach Aufwand. Aber zwischen 50 und 100 Euro. Also für mich war das ganz wichtig, dass das bezahlbar ist, sozusagen.
Ich habe keine Ahnung von den Preisen. Was
Ja.
bezahle ich denn sonst? Also kann man das irgendwie, wenn ich
Ja.
jetzt nicht über dich mache, sondern klassisch, ist es wie
Also
viel
es gibt ja,
teurer?
ja. Tatsächlich, ich kenne keine Kolleginnen, die das Gleiche anbieten wie ich. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn ein Patient oder Patientin als Selbstzahler oder Privatleistung in die Praxis kommt und das, also von der Gebührenordnung, wenn man es abrechnet, das fängt bei 150, 200 Euro an bis 500 Euro, je nachdem, was man noch hinzufügt, ob man zum Beispiel einen Herzultraschall hat oder nicht. Also man kann das Ganze sehr weit nach oben treiben, sozusagen, ne? Und ich habe da so einen gewissen Spielraum, weil wir nach bestimmten Faktoren abrechnen. Man kann nach 1,0 Faktor, 2,3, 3,5. Und genau, da habe ich halt einen gewissen Spielraum.
Okay, und also vielleicht einen Vergleich zu ziehen, vielleicht nicht ganz hundertprozentig passend, aber so eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung,
Ja.
wohl Langzeit-EKG, kostet bei uns roundabout 180 bis 200 Euro. Da ist zwar klar noch Ergospirometrie drin und solche Geschichten und Lungen, aber trotzdem, also ich glaube, 50, 60 Euro
Ja.
ist bezahlbar, vor
Ja.
allem, ich kriege halt dieses Thema schnellen Zugang zum
Genau.
Arzt. Da sind viele Leute inzwischen bereit, wirklich auch Geld zu bezahlen.
Ja.
Weil der wirtschaftliche Schaden, in Anführungszeichen, für den Versicherten, ne, bei uns in Deutschland 6 Wochen
Ja.
Lohnfortzahlung, Krankengeld, 70% vom Netto, das ist eine wirtschaftliche Komponente und treibt viele dann irgendwo an die soziale oder an die finanzielle Engpass. Ne? Aber Ziel ist schon über Selektivverträge langfristig
Ja.
oder mittelfristig,
Ja.
dass Krankenkassen sagen, pass auf, wir bieten es allen unseren
Ja,
Versicherten an
genau.
oder nur jetzt erstmal Risikopatienten oder wie ist da das Vorgehen? Also wenn ich jetzt an die großen Kassen bei uns denke,
Ja.
mehrere Millionen Mitglieder,
Ja.
da wird es ja irgendwo einen anderen Preis geben, so eine Mischkalkulation, aber da kommen wir ja schon auf mehrere, vielleicht auch 10 oder 100.000 Euro. Das muss ja erstmal gezahlt werden und es nutzen ja nicht alle. Also geht es eher über die, die es nutzen. Und es wird von der Kasse zurückerstattet? Oder wie hast du dir das vorgestellt?
Ja, ich habe da tatsächlich so ein Modell entwickelt, weil ich auch eben mit Unternehmen zusammenarbeiten möchte, sozusagen, und mich auch schon Unternehmen vorgestellt habe, eben, dass sie das für ihre Mitarbeiter anbieten. Na, ich habe denen quasi vorgerechnet, was für Kosten sie sparen, denn das Problem Herz-Kreislauf-Erkrankung ist immer noch Todesursache Nummer eins. Ja, und wenn man nicht daran stirbt, dann fällt man sehr lange aus. Im Schnitt 21 Tage. Und je nach Unternehmensgröße sind das immense Zahlen sozusagen. Ne? Und dementsprechend, das, was ich denke, was sinnvoll ist, ist Pay-per-Use. Ne, ich denke, das ist für beide Seiten einfach eine Win-Win-Situation. Ist einfach fair. Ne? Also es geht ja darum, dass man Schlimmeres verhindert. Sowohl auf Patientenseite als auch für die Krankenkassen und für Arbeitgeber natürlich auch.
Wobei wäre es nicht sogar ein Case für die Betriebsärzte? Weil die
Definitiv.
Betriebsärzte gehen ja
Genau.
heutzutage noch hin, also ja, so ungefähr mit dem Fax,
Ja.
mit der Manschette.
Genau.
Machen dann Blutdruckmessungen,
Ja.
sagen, okay, ist alles gut,
Ja.
Blutzucker und weg. Wäre eigentlich eine Möglichkeit. Und vor allem, du erreichst ja Leute auch, also Vertrieb,
Ja.
Außendienst und andere Produktionsstandorte, ja, Nachtschichten, Spätschichten, Frühschichten.
Genau.
Das bietet ja eigentlich nur Vorteile in dem Sinn.
Definitiv,
Und du
ja.
kannst mehr Leute in Anführungszeichen durchchecken,
Ja.
wie wenn du einen Gesundheitstag machst, da kommt der Betriebsarzt 2 Stunden und sitzt da und macht ein bisschen.
Definitiv. Also ich plane sozusagen Kooperationen auch mit den Betriebsärzten, ja, weil ich denke, das ist als Add-on-Leistung super sinnvoll für diejenigen, die das benötigen sozusagen, ne? Und
Also nicht nur Selbstzahler, auch Firmen als Kunden
genau, richtig,
eigentlich.
ja.
Ja, macht
Also im
absolut Sinn,
B2B-Modell,
weil
ja.
jeder oder mittlerweile, wie hebe ich mich ab als attraktiver Arbeitgeber,
Richtig.
betriebliches Gesundheitsmanagement wäre dann schon ein Thema, wo ich sage, da haben viele noch, auch in der Schweiz, Luft nach oben.
Ja, bei uns auch, aber die Frage ist noch, es gibt ja dieses Herzgesetz.
Ja.
Hat dir das irgendwas gebracht oder sagst du das jetzt auch aus deiner Sicht als Ärztin? Wie ist denn da deine Einschätzung zu und spielt es eher in deine Lösung rein oder sagst du nett, aber halt nett?
Ja, ich denke, man muss da einfach noch ein bisschen abwarten.
Okay.
Also ich versuche sozusagen erstmal den Ball flach zu halten, ja, und wirklich organisch erstmal zu wachsen. Was für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Tatsache mit der ausschließlichen Fernbehandlung. So dass ich jetzt auch mit dem Sozialministerium in Kontakt bin und ich sozusagen meine Lösung ihnen schon vorgestellt habe, was ihr Interesse geweckt hat. Und da bin ich gespannt auf die nächsten Schritte.
Gibt schon irgendwie, ich fände das jetzt so, ich höre das wirklich zum ersten Mal, dass jemand so diesen Weg geht und auch mit dem Tempo. Gibt's irgendwie Reaktionen schon von Kardiologinnen, wieso du jetzt diesen Weg einschlägst? Ist das mehr so Bewunderung oder jetzt kommt da eine, die uns jetzt zeigt, wie es neu vielleicht oder
Wie
haben das
das Geschäft
funktioniert
weg, ja.
oder ja,
Ja.
so die klassische Diskussion vielleicht.
Ja, tatsächlich habe ich bisher jetzt persönlich keine negative Resonanz bekommen, aber ich bin mir sicher, dass sie auch da ist. Ich bin der Meinung, man kann es einfach im Leben nicht allen recht machen und ich denke, man sollte sich selber treu bleiben. Also meine Kolleginnen, die ich kenne oder die mich kennen, die auch wissen, was für eine Expertise auch dahinter steckt, die sind tatsächlich eher begeistert und würden gerne mitarbeiten. Das heißt, sie fragen mich schon seit einem Jahr, diejenigen, die das wissen, wann können sie mitarbeiten? Nicht nur Kardiologinnen, sondern auch andere Fachrichtungen. Deswegen, ich bin davon überzeugt, dass man fast in jeder Fachrichtung einen Teil als Online-Sprechstunde anbieten kann. Und dadurch würden wir viel mehr Fachärzte auch wieder in die Patientenversorgung bekommen. Wir reden alle vom Ärztemangel, aber dieser Ärztemangel ist nicht da. Es gibt nur wenig Ärzte in der Patientenversorgung aufgrund dieser Arbeitsbedingungen, die wir haben. Nehmen wir mal eine junge oder eine Dame oder eine Kardiologin oder Ärztin, die gerade Mutter geworden ist, ja, die Fachärztin ist. Ich habe einige in meinem Umkreis. Sie haben sich von der Medizin verabschiedet, weil die Krankenhäuser eben nicht alle diese diese Teilzeitmodelle anbieten und sie sagen, ich kann mit einem Kleinkind nicht nachts arbeiten, das funktioniert nicht. Und in der Praxis kann ich auch nicht arbeiten. Ich möchte gerne meine Sprechstunde anbieten von 19 bis 21 Uhr, wenn mein Kind schläft beispielsweise. Oder am Wochenende 2 Stunden, weil ich habe Spaß daran, ich habe die Expertise, ich habe mit einer gewissen Überzeugung das gemacht und ich würde es gerne umsetzen. Und genau die Zielgruppe werde ich auch ansprechen.
Ja, es ist ja nicht so, dass niemand bereit wäre, auch
Richtig.
dein Herz, ich sage jetzt mal, sein Herz leiden auch am spät. Also, im Gegenteil, also es ist ja
Definitiv.
eigentlich ein Kundenbedürfnis. Dann, wenn ich ein Problem habe, möchte ich es gerne, egal ob es morgens um 3 ist oder um 21 Uhr abends. Also es wäre
Ja.
eigentlich genau ein Marktbedürfnis, das ihr abdeckt.
Ja, vor allem, du würdest nachts oder abends auch die Notaufnahmen entlasten. Wäre
Definitiv.
ja bei uns genauso vollgestopft.
Richtig, ja.
Ja,
Ja.
Notaufeinsätze, also wenn man da mit Notärzten spricht, die sagen, keine Ahnung, 7 von 10 Fahrten sind
Sind
überflüssig.
überflüssig, ja.
Ja, das löst ganz, ganz viele Probleme. Gut. Jetzt zum Schluss. Wir haben ja so ein bisschen gehört, wo du herkommst, was du machst. Jetzt hast du gerade so einen ganz kleinen Ausblick gegeben. Und nächsten Meilensteine sind Selektivverträge, Kooperationen mit Betriebsärzten, mit Unternehmen, also wieder 5 Sachen auf einmal. Also wenn wir uns 2026 treffen,
Ja, dann ist es wie
genau.
ein SME.
Hast du hier, ohne jetzt Werbung zu machen, den größten Stand auf der DEMEA und machst Online-Checks hier vor Ort? Ja? Und bietest
Ja.
den Messebesuchern an, die alle hier durch die Hallen rennen, mit hochrotem Kopf und 10.000 Schritten nach 2 Stunden? Ja?
Ja.
Wäre mal eine Überlegung, das der Messe Berlin anzubieten? Wir sind eine Gesundheitsmesse, DEMEA, auch ein Screening anzubieten.
Ja.
Ja? Wäre vielleicht mal so eine kleine Geschäftsidee am
Das ist
Rande.
richtig.
Genau. Zum Schluss. Wenn wir jetzt, wir haben ja, wir werden es ja in beiden Podcasts ausstrahlen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, coole Geschichte, finde ich super. Wer darf, soll und muss sich unbedingt bei dir melden?
Also, ich bin natürlich an Kooperationspartnern interessiert, die das sozusagen in ihrem Kosmos auch anbieten möchten, ja, als Kooperation. Und wie gesagt, ich habe ja kurz ein bisschen angeteasert, ich plane ja auch etwas, das Ganze etwas in einem skalierbaren System umzusetzen. Und habe ich natürlich ein paar Interessenten als Vertriebspartner sozusagen, aber natürlich auch an, wie gesagt, Unternehmen, ja, Krankenkassen und gern auch andere ärztliche Kolleginnen, ja, die da Interesse haben, daran mitzumachen, weil ich würde auch gerne das, was ich jetzt erfahren habe, gern auch weitergeben. Also ich bin der Meinung, wir haben leider Gottes so viele Patientinnen, ja, und ich bin nicht der Meinung, dass man jemandem irgendwas wegnimmt, sondern wir profitieren alle davon, wenn wir uns gegenseitig supporten. Also ich bin wirklich davon überzeugt.
Würde ich gerne nochmal aufgreifen, so als Schlusswort, weil wir haben viele interessierte Zuhörerinnen da draußen. Gibt es vielleicht noch so einen Tipp, den du jetzt nicht speziell an GründerInnen, vielleicht sogar an ÄrztInnen weitergeben würdest und sagen, hey, das müsst ihr unbedingt beachten oder das ist so mein Tipp an euch. Was ist das so? Und so eine Message zum Schluss.
Also meine Message ist, raus aus diesen ganzen festen Strukturen, wenn man wirklich was bewegen möchte, einfach sich trauen und machen. Es gibt immer die eine oder andere Person, die daran interessiert ist und wirklich das zu machen, wofür man brennt. Also wirklich, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann das auch nur gut werden. Also das ist wirklich meine Botschaft.
Super Schlusswort. Es liegt auf der Hand auch, respektiv, das jetzt so abschließend sagen. Man merkt, da ist jemand mit dem Herzen dabei.
Ja. Also vielen Dank für deine Zeit an deinem Geburtstag. Ja, das sei nochmal erwähnt. Wir haben nachher Stefan und ich und Alfred und Peter was vorbereitet im Foyer unten, ne, ab 18 Uhr.
Okay.
Großes Buffet. Ja, treffen sich alle Messebesucher.
Genau.
Genau. Wir sind am ersten Messetag. Ne, und ja, danke für deine Zeit. Und wir werden das sicherlich, also wir werden es nicht sicherlich, sondern wir werden es verfolgen, wo es dich hintreibt. Und wir sind gespannt in einem Jahr, wenn du in dem Tempo weitermachst, wie gesagt, wo du 2026 stehst.
Ja, vielen
Definitiv.
lieben Dank für die Einladung. Es war wirklich super nett. Ja, ich fühle mich geehrt. Ja,
Gerne. Danke dir, Paul.
danke dir. Danke.
Super. Weiter geht unsere DEMEA-Sonderfolge mit Tobias Bark vom Startup Carlo Health GmbH. Herzlich willkommen, Tobias.
Vielen Dank, hallo.
Ja, Tobias, erzähl doch mal ein bisschen was von dir und von deinem Startup.
Sehr gerne. Wo fängt man da an? Wahrscheinlich am besten bei der Ausbildung. Ich habe die klassische Jura-Laufbahn hinter mir. Ich habe dann als Wirtschaftsanwalt gearbeitet, immer Unternehmen im Prinzip schon von Vorgründung bis hin zur Nachgründung, also dem Exit begleitet, ganz gerne auch mit steuerrechtlichen Implikationen. Aber dabei ist nie abgerissen mein Kontakt zu engen Schulfreunden. Und die sind jetzt heute meine Co-Founder. Das ist einerseits Felix Simpelmann, der ist Arzt. Und andererseits den Erika Wande, der UX-Designer ist und bei uns entwickelt eine App, diese App dann eben entsprechend im User-Interface, in der ganzen barrierefreien Entwicklung designen kann. Und damit endete dann vorerst auch meine Anwaltslaufbahn, weil Felix ein Praxisproblem zu uns gebracht hat, nämlich das der unversorgten Patienten mit psychosomatischen Beschwerden. Das ist das Krankheitsbild der somatoformen Beschwerden, der Diagnosecode F45. Tatsächlich, wenn man den Begriff so hört, die meisten haben ihn noch nicht in ihrem Leben irgendwie noch keine Berührungspunkte gehabt, was immer wieder verwunderlich ist, weil es 8 Millionen Betroffene sind, allein in Deutschland, die diese Diagnose im Laufe ihres Lebens gestellt bekommen. Und ja, obwohl es so viele sind, bisher gab es da keine Lösung. Und da kommen jetzt aber wir ins Spiel.
Okay, bevor wir reingehen in die Lösung, jetzt ist es natürlich ein, wie soll man sagen, ein smarter Move und aus der Wirtschaft raus, sicherer Job, guter Verdienst, in ein Healthcare-Startup zu gehen. Was hat dich dazu bewogen, also diesen Move da zu machen? Also gab es da irgendwie eine Initialzündung oder war es dann wirklich auch der Kontakt zu deinen jetzt Mitgründern, wo du gesagt hast, hey, ich finde es so gut, wir können da was verändern. Es gibt keine Lösung, hast du gerade gesagt, wir bauen eine Lösung. Was war es am Ende?
Wo ich glaube, das ist ein ganzes Konglomerat an Gründen. Also du hast natürlich recht, ich hatte einen sicheren Job, ich war auch super zufrieden im Job. Ich habe gerne als Anwalt gearbeitet, spannende Fälle begleiten dürfen. Was uns hier aber einfach antreibt, ist, dass wir die Vision haben, dass wir da echt was bewegen und echt was ändern können. Also es sind einfach wahnsinnig viele Betroffene, die aktuell nicht wirklich eine Lösung haben. Und man muss bei uns auch berücksichtigen, dass es nicht nur die Betroffenen, die Patienten sind, die darunter leiden, sondern eigentlich das gesamte Gesundheitssystem. Also die Ärzte werden regelmäßig aufgesucht von diesen Patienten, die besuchen überdurchschnittlich häufig den Arzt, wissen aber im Prinzip von Beginn an, dass sie nicht wirklich helfen können, weil es zeitlich in den Patientenalltag nicht zu integrieren ist. Das heißt, da haben wir ein Problem, die Versicherungen haben ein Problem und so weiter. Also ein sehr, sehr vielschichtiges Problem. Und das ist für mich ein ganz großer Antrieb auf beruflicher Ebene. Aber privat motiviert mich auch enorm, dass ich im Startup-Leben natürlich unglaublich viel Wissen habe. Also was wir jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren lernen durften, wie vielfältig wir lernen durften, welchen Herausforderungen man sich konfrontiert sieht, das ist auch für mich ein Antrieb, dass man da einfach sehr, sehr viel mitnehmen kann.
Jetzt muss der Wirtschaftler hier eingreifen und sagen, 8 Millionen, ja, da gibt es einen Pool an Menschen, 8 Millionen hast du gesagt, der nicht behandelt wird. Jetzt kannst du uns als medizinischen Laien, mich als medizinischen Laien erklären, was sind das für Menschen? Erklär nochmal genau dieses Gesundheitsbild.
Ja, gerne. Also es sind 8 Millionen, die betroffen sind von dem Krankheitsbild. Ungefähr 60% sind laut Studien von denen untertherapiert. Wir haben die Zahlen auch mit verschiedenen deutschen Krankenversicherungen gegengecheckt. Also das ist wirklich so, dass man diese Diagnose in der Anzahl in den Krankenversicherungen vorfindet. Und ein Merkmal von dieser Diagnose ist, dass die Betroffenen unter verschiedensten Symptomen leiden. Das kann von der Müdigkeit und Abgeschlagenheit über Kopfschmerzen zum Reizdarm bis hin zur erektilen Dysfunktion. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Natürlich je nach Symptomen unterschiedlicher Häufigkeit, aber grundsätzlich erstmal sehr, sehr breit. Und keines dieser Symptome lässt sich dann aber hinreichend durch irgendwelche organischen Ursachen erklären, sondern es ist ein Zusammenspiel von Körper und Geist, was diese echten Beschwerden dann tatsächlich verursacht. Es ist also auch nicht so, dass der Patient sich die einbilden würde, sondern die Kopfschmerzen, die bestehen dann tatsächlich. Aber es liegt eben nicht an einem sich entwickelnden Tumor oder sonst irgendwas, sondern daran, dass da zum Beispiel Stress als Auslöser da spielt. Und entsprechend läuft die Therapie natürlich auch ganz anders ab, braucht viel, viel mehr Zeit. Und die hat der Mediziner dann nicht.
Weil du gerade sagst, die Therapie läuft anders ab. Hol uns mal ab. Also wenn man jetzt, man hat so die Diagnose, bekommt die gestellt beim Arzt, gib uns mal so eine kurze Patient Journey. Wie funktioniert das dann? Also der nimmt eure App und wie geht es dann weiter?
Ja,
Also, oder wie funktioniert das gesamte Konstrukt vom, also der Arzt muss ja wissen, dass es euch gibt, der Patient muss es wissen und wie funktioniert dann das Onboarding, was immer ganz wichtig ist, weil es muss ja, glaube ich, aus meiner Sicht niederschwellig sein. Und was macht ihr dann in den nächsten Schritten in eurer Lösung?
Patient Journey ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort hier, weil die Patient Journey tatsächlich sehr, sehr früh beginnt. Der Patient geht aktuell üblicherweise zum Hausarzt, ja, als Erstkontakt und klärt zum Beispiel diese Kopfschmerzen, die ich eben erwähnt habe, ab. Der Arzt nimmt dann auch zahlreiche Untersuchungen vor, um eben auszuschließen, dass es sich hier um ein organisches Problem handelt oder festzustellen, dass das Organische eben nicht hinreichend ist, um diese Beschwerden zu erklären. Und dann passiert aber in Deutschland aktuell regelmäßig nichts, weil der Arzt halt weiß, okay, es ist diese Diagnose, ich kann nichts weitermachen. Und damit geht der Patient unbehandelt wieder nach Hause. Ja, und jetzt wissen wir alle, was passiert, wenn die Wenn die Probleme nicht versorgt werden, dann gehe ich A, wieder zum Arzt, B, suche ich vielleicht auch selbst im Internet. Das ist jetzt auch nicht gerade förderlich bei dem Krankheitsbild. Und so beginnt ein Teufelskreis, der eben das ganze System belastet. Wir unterbrechen den Teufelskreis dann super frühzeitig, indem wir zunächst mal mit Carlo Doc, unserem telemedizinischen Beratungsangebot, intervenieren können. Das heißt, Patienten haben die Möglichkeit, auch ganz kurzfristig mit unseren Psychotherapeutinnen, Psychologinnen einen Gesprächstermin zu vereinbaren, der die Patienten erstmal abholt, weil die Patienten sich aktuell wirklich wahnsinnig alleingelassen fühlen in diesem Teufelskreis. Also, die erleben die Situation, dass sie ja wirklich diese Beschwerden haben und dadurch, dass eben nichts Organisches diagnostiziert wird, den Eindruck gewinnen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass man ihnen die Krankheit nicht abnimmt und vor allem die Beschwerden nicht abnimmt. Und da können wir eben ganz, ganz frühzeitig intervenieren, die Patienten einmal abholen und dann entweder darüber oder indem der Arzt direkt auf unsere App verweist, in unsere App einschließen. Das heißt, wir haben jetzt natürlich die große Aufgabe, deutschlandweit auch vor allem die Allgemeinmediziner aufzuklären über diese Lösung, die ja auch für die Allgemeinmediziner eine Lösung darstellt. Und dann kann letzten Endes der Allgemeinmediziner diese App empfehlen, an uns verweisen. Und unser Ziel ist es dann, dass wir auch entsprechend das als Leistung über Versicherungen abgebildet bekommen. Und da gibt es viele Wege. Das kann die Berufsunfähigkeitsversicherung sein, aber natürlich auch die klassische private oder gesetzliche Krankenversicherung.
Die App, was macht ihr? Ist sie einfach nur ein Portal zu euch oder hat ihr auch Intelligenz dahinter? Was
Ja.
ist die Funktion genau?
Das ist letzten Endes die Therapie, die Leitlinie auch vorsieht zur Behandlung dieses Krankheitsbildes, die wir jetzt in der App abgebildet haben. Das heißt, der Patient kann diese App ganz selbstständig nutzen. Er muss es nicht zusammen machen mit zum Beispiel Carlo Doc, kann er aber, wenn er erweiterten Service möchte, sondern er kann sie ganz selbstständig nutzen und wird dann auf eine 12-wöchige Kursreise von uns mitgenommen, begleitet vom Maskottchen Carlo, das heißt angereichert mit vielen Gamification-Elementen. Und dann erlernt der Patient quasi den Umgang mit dem Krankheitsbild, indem er erstmal überhaupt sehr viel Psychoedukation erhält. Ja, warum verspüre ich überhaupt die Symptome? Was kann ich dagegen machen? Bin ich alleine? An wen kann ich mich wenden? Wie häufig ist sowas? Und dann geht es aber natürlich auch viel in neben der Wissensvermittlung in Übungen, in Aufmerksamkeitslenkung, Beschwerdemanagement, dass man das Verhalten eben ein Stück weit umstrukturiert und dem Patienten nahebringt, wie er die Beschwerden auch deuten kann und wie er was so sollte. Und ja, damit endet die Therapie dann.
Wie viel Prozent davon von dieser Reise ist Maschine und wie viel ist Mensch? Also wie stark automatisieren konntet ihr das?
Die Reise ist komplett maschinell aktuell, das heißt, wir müssen eben keine Human Interaction irgendwie einbauen. Was wir aber machen, ist, dass wir zwei AI-Forschungsprojekte haben, aktuell, bei denen wir daran arbeiten, dass wir die Therapie noch weiter individualisieren. Also sie ist auch jetzt schon individualisiert, beschwerdeabhängig, tagesaktuell, je nachdem, welche Symptome der Patient gerade angibt, welche Belastung er gerade erfährt. Aber unser Ziel ist es, dass wir im Prinzip die Therapie nochmal grundsätzlich neu entwickeln und ganz anders nochmal auf den einzelnen Patienten zuschneiden können. Da arbeiten wir unter anderem mit dem Fraunhofer Institut für experimentelle Softwareentwicklung gerade dran und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr seid als Telemedizin-Lösung. Seid ihr jetzt telemedizinisch? Seid ihr über Kasse abrechenbar? Selektivverträge oder seid ihr sogar auf dem Weg? So, Kika.
Tatsächlich ist es so, dass unser Produkt jetzt gerade die Zertifizierung als Medizinprodukt erhalten hat, also die App. Das heißt, wir können jetzt gerade im Prinzip diesen Startschuss wahrnehmen, um damit in den Markt zu gehen. Das heißt aber auch, Kooperationen mit Versicherungen bestehen in diesem Zeitpunkt noch nicht. Daran arbeiten wir natürlich, versprechen mit zahlreichen Versicherungen, sehen auch, dass da ein großes Interesse besteht, weil die natürlich auch in ihre Datenbank schauen und sehen, wie viele Versicherungsleistungen die Patienten in Anspruch nehmen.
Klar.
Aber das ist eben der Weg, der jetzt vor uns steht. Zuletzt lag der Fokus eben klar auf Entwicklung und vor allem auch Regulatorik.
Dann frage ich lieber noch nicht nach dem Ausland, ja. Aber ich Expansionspläne, Weltherrschaft, aber ich frage mal Best Practices da draußen. Gibt es vielleicht ein Land, das sowas schon Ähnliches macht, oder seid ihr wirklich auch dort Vorreiter?
Da haben wir tatsächlich lange nach recherchiert, aber nein, für die funktionellen Körperbeschwerden, das ist eine andere Bezeichnung für, ja, also leicht anders abgegrenzt, aber im Ergebnis ist derselbe Diagnosecode, dieselbe Krankheit, gibt es aktuell noch keinen anderen Anbieter, der das wirklich ganzheitlich behandelt, weder mit KI noch ohne KI. Was es natürlich gibt in der Theorie, ist die ambulante Versorgung. Da ist in Deutschland der Psychotherapeut oder der Hausarzt, aber ja, beides funktioniert eben nicht so, wie es sein sollte und dadurch das Versorgungsdefizit.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ich kann direkt einen Termin machen, einen Call machen mit einem Psychotherapeuten, Entschuldigung. Wie boardet ihr die on? Also wie kriegt ihr die? Wie gewinnt ihr die? Weil es gibt ja relativ wenig Kapazitäten in Deutschland. Wie schafft ihr das denn, aber die onzuboarden?
und zur Verfügung zu stellen, dass eine schnelle Versorgung da ist.
Ja, du meinst jetzt also das Onboarding der
Genau.
Psychotherapeutinnen. Genau. Wir sind im Prinzip mit der Uni Düsseldorf von Anfang an in das Projekt gestartet und haben über die Uni Düsseldorf dann auch Forschungsprojekte ins Leben gerufen, gemeinsame. Wir haben darüber eine sehr gute Anbindung an Psychologinnen und Psychotherapeuten und auch Psychotherapeutinnen in der Ausbildung. Und darüber haben wir dann die Möglichkeit, die tatsächlich zu uns reinzuholen, abhängig vom Bedarf, von der Nachfrage gerade, und sie dann auch relativ schnell, ja, signifikant verfügbare Termine anbieten zu können.
Okay. Und wie läuft es mit der Vergütung? Lauft ihr gerade auf Selbstzahlerbasis oder lauft ihr gerade auf Vergütung über, ganz normal über Kasse? Aber das seid ihr noch nicht an dem Punkt, hast du ja gerade gesagt.
Genau. Also wir gehen jetzt sehr in sehr schnellen Schritten dahin, aber wir haben recht schnell auch gelernt, das ist für uns wahnsinnig wichtig, damit wir die größte Geschwindigkeit aufnehmen können, dass wir wirklich Fokusthemen bilden, denen wir quartalsweise nachgehen. Also entsprechend, der Fokus lag zuletzt nicht auf dem Vertrieb, sondern darauf, dass wir wirklich das bestmögliche Produkt entwickeln und den Patienten zur Verfügung stellen und mit denen vertesten. Das sind wir.
Jetzt noch vielleicht eine provokante Frage.
Immer gerne.
Ja, weil wir haben ja in dem Bereich mentale Gesundheit ganz viele Lösungen. Wir haben ja, ich glaube, 26 oder 28 DiGAs in Deutschland. Wie argumentiert ihr da, wenn jemand kommt und sagt, ah, jetzt gibt es schon wieder eine digitale Lösung? Wie sagt ihr oder wie stellt ihr diesen USP nochmal ganz klar raus gegenüber einer DiGA im Mental Health Bereich? Wie gesagt, gibt es 26, glaube ich, aktuell gelistet.
Also, wenn man es ganz einfach beantworten möchte, dann liegt die Lösung schon in einer anderen Diagnose. Also F45 ist einfach eine separate Diagnose. Eine Liga, die im Mental Health Bereich angesiedelt ist, mag vielleicht Depressionen behandeln, aber deswegen kann man sie noch nicht verschreiben und verordnen. Und erst recht ist sie nicht wirksam bei unserem Krankheitsbild. Also das ist schon mal die eine ganz große Abgrenzung. Und für dieses Krankheitsbild gibt es eben noch keine Liga, die da einen ganzheitlichen Ansatz fährt. Erst recht nicht in der Kommunikation, dann in der Kombination mit einer telemedizinischen Behandlung. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass dieser telemedizinische Beratungsansatz überhaupt für dieses Krankheitsbild dann auch erstmalig zur Verfügung steht. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir hier super effizient und trotzdem unter ja, Gewährleistung des menschlichen Aspekts der Therapie, der ja auch nicht unbedeutend ist, dass wir das gemeinsam anbieten können. Dadurch ist die Lösung eben effizient für den Patienten, kostengünstig, sie ist skalierbar verfügbar, ganz, ganz wichtig. Und ich meine, daraus ergibt sich ja schon der Need. Wir haben einfach 60% untherapierte Patienten, das ist kein Zustand. Da müssen wir reingehen.
Meine Abschlussfrage wäre, als Startup, wenn man versucht, den Markt ein bisschen zu verändern, man macht sich immer nicht immer nur Freunde. Gibt es so Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, der einschlägt? Gibt es solche Leute?
Ich meine, wir haben verschiedene Interessenlagen, die da im Zweifel auch zusammentreffen. Und jede einzelne Gruppierung wird sagen, wir wollen, dass es den Menschen besser geht. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also das ist das Fernziel. Aber der Weg dahin, der kann natürlich verschiedene Routen nehmen. Und wir sehen schon, dass es Vertreter gibt, die sagen, eine Therapie sollte immer face-to-face über den Menschen zum Beispiel laufen. Das ist auch ein Ansatz, den man erstmal vertreten kann vielleicht, weil man sagt, dass die KI zum Beispiel noch nicht so weit ist, dass sie den Menschen ersetzen kann. Das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Aber man muss ja trotzdem berücksichtigen, die Situation ist halt so, dass wir nicht genug Versorgung, ambulante Versorgung haben für den Patienten. Und dass wir auch sehen, dass wir eine wahnsinnig hochqualitative, wirksame Lösung herstellen können, die digital ist und die dieses Problem eben nicht hat. Also stellt sich mir so ein Stück weit die Frage, möchte man diese Option wirklich dann nicht an den Markt bringen, also zu wessen Gunsten? Da bin ich ganz klar von überzeugt, dass das der Weg sein muss, insgesamt auch der Digital Health Bereich, dass wir da die Unterstützung brauchen. Es kann keine andere Richtung gehen.
Letzte Frage von mir. Was sind eure nächsten Ziele? Wo geht die Reise hin? So, vielleicht mittelfristig, gibst du uns noch einen Ausblick?
Ja, ich meine, ein großes Ziel kam unterschwellig hier gerade schon im Podcast ein Stück weit durch, und das ist natürlich der Vertrieb. Also es ist jetzt für uns die Zeit gekommen, nachdem wir eben viele Usability-Testings gemacht haben, wo wir viel lernen durften, wo wir die Patienten noch besser kennenlernen durften und wo wir jetzt auch die Zertifizierung abschließen konnten, dass wir letzten Endes das Produkt dann auch wirklich den Patienten zur Verfügung stellen können. Und deswegen für uns ganz, ganz entscheidend, dass wir jetzt in die Erstattungswege finden, also in die Versicherungserstattungswege finden, und dass wir jetzt die Aufgabe sein in den nächsten Monaten auf jeden Fall auch.
Bei diesem Weg wünschen wir dir viel Glück. Vielen Dank, Tobias, dass du da warst.
Danke
Danke,
für deine
Sina.
Zeit und wir
Vielen
werden den
Dank.
Weg verfolgen. Ja, danke dir.
Dankeschön.
Danke.